Deutschlandfunk Nova.
Ich würde nie.
Moin, Herr Giegold.
Hallo.
Willkommen am Späti.
Schön.
Ich lade Sie auf was zu trinken.
Das ist ja lieb.
Ja, so sind wir. Ja, stoßen wir an. Prost. Herr Giegold, wir haben ja den Auftrag, hier die Kandidaten auch ein bisschen persönlicher kennenzulernen.
Jetzt kommt's.
Wollen wir mit Ihnen auch machen.
Da bin ich ja gespannt.
Deswegen haben wir so eine Fragentüte. Da sind Ich würde nie Fragen drin. Da können Sie ziehen, bitte laut vorlesen und dann sagen ja oder nein, also ob Sie das tun würden oder nicht.
So, was? Ich würde nie einen Instagram-Account für meine Stofftiere einrichten. Super Idee. Ich glaube, das mache ich.
Man muss dazu ja sagen, Sie sammeln Stofftiere, habe ich gelesen. Sie haben eine Sammelleidenschaft für Stofftiere.
Stimmt.
Also wie wäre so ein Account Giegolds Goldstücke oder so? Und dann könnte man die Stofftiere abbilden.
Also wenn Sie anlegen, den Account für mich, dann mache ich das sofort.
Ich kann ja keine Parteiarbeit machen. Ne?
Das ist ja keine Parteiarbeit, das ist ja mein privater Account.
Für die Giegolds Goldstücke.
Ja, aber die stehen bei mir im Bücherregal zwischen den Büchern. Und das ist sehr viel netter, als wenn man nur Bücher hat.
Und wie hat sich diese Sammelleidenschaft entwickelt?
Das hat sich so entwickelt. Also ich finde die einfach süß. Ja, es gibt da kein Erweckungserlebnis für die Stofftiere, aber schon bei anderen Leuten hört das irgendwann auf als Kind. Bei mir hat das nie aufgehört. Ich fand Stofftiere immer toll.
Wir halten fest, Sie würden darüber nachdenken. Giegolds Goldstücke, den Namen können Sie übernehmen, den würde ich Ihnen überlassen.
Okay,
das wäre kein
Gebühren.
Problem. Mhm, ja.
Also mit dem Namen bin ich mir noch nicht so sicher, aber die Idee mit dem Instagram-Account, darüber denke ich nach.
Gut, schön. Dann ziehen Sie doch noch weiter.
Denn noch alles?
Ja, wir haben gute Sachen ausgegraben.
Ich würde nie als Animateur auf Gran Canaria arbeiten. Ja, das ist sicher. Also,
würden Sie nicht machen?
Nee. Gran Canaria ist schön, da kann man wirklich...
Da sind Sie ja geboren, deswegen haben wir die Frage mit aufgenommen. Ihre Eltern, waren die Hippies?
Nee, überhaupt nicht. Also meine Eltern waren überhaupt keine Hippies.
Das war Zufall,
absolut,
dass Sie
das
da
Gegenteil
geboren sind?
Na, zufällig wird man selten geboren. Meistens passiert ja irgendwas.
Ja, das habe ich auch schon gehört.
Also, das war so, das ist so ein Klima. Mein Vater hatte ziemliche Asthma-Probleme. Mhm. Und mit dieser Meeresluft wird das besser. Und das ist der Grund, warum die da gelebt haben.
Ah, okay. Da sind Sie dann geboren. Aber aufgewachsen sind ja in Hannover, ne?
Das stimmt.
Ja.
In der aufregendsten Stadt Deutschlands, das wissen Sie ja.
Und mit dem reinsten Hochdeutsch, ne?
Ja,
sagen
behaupten wir.
Ja,
behaupten wir. Aber eigentlich ist ja nur unser Plattdeutsch verschwunden. Das ist ja nicht, wie in Hannover gesprochen wurde.
Aber das heißt, Sie würden nicht als Animateur auf
dem
Kanal.
Nein, mit Sicherheit nicht, weil es wäre mir, glaube ich, zu langweilig.
Auch nicht, wenn Sie mit Kuscheltieren bezahlt werden würden?
Nein.
Nicht. Ziehen Sie noch eine?
Ja, noch eine, ja. Mehr ist ja nicht mehr drin.
Ich habe noch welche als Backup.
Ich würde mir nie die Haare färben. Nö, das würde ich nicht sagen. Also, ich finde... Das würde ich nicht prinzipiell sagen. Sie meinen, die sind jetzt so grau, dass es Zeit wird, ja?
Nee, das wollte ich damit überhaupt nicht implizieren.
Ach so.
Bei Männern ist es ja sowieso meistens so eine Sache. Die sind ja, was graue Haare angeht, die stehen da ja öfter mehrmals zu, wahrscheinlich als Frauen. Keine Ahnung, ich will jetzt hier keine Geschlechterklischees.
Mhm.
Aber so ein, keine Ahnung, tiefes Schwarz oder so?
Also ich habe ehrlich gesagt schon mal verrückte Anwandlungen gehabt, ob man denn nicht mal da eine Farbkombination reinbringen würde. Aber so richtig
grün
mit dem zum Beispiel, ja, oder irgendwas anderes. Muss nicht gleich Partei sein. Aber irgendwie finde ich, ich mache Wirtschaftspolitik und so völlig unseriös sollte man da nicht rumlaufen. Aber ich würde das auf jeden Fall nicht ausschließen, dass ich irgendwann mal einen kreativen Anfall bekomme.
Könnte also ja insofern, auch ein fetziger Kontrast sein.
Zum Beispiel, genau. Also insofern, da würde ich nicht richtig Nein zu sagen.
Okay, gut. Hm. Ja, alles klar. Vielleicht sehen wir es, wenn Giegold das nächste Mal mit blauen Haaren. Aber erstmal legen wir die Tüte weg und kümmern uns um Inhaltliches. Herr Giegold, Sie wollen ab 2030 keine Verbrennungsmotoren mehr neu zulassen. Diesel wollen Sie auch nicht. Fliegen sollen wir am besten auch weniger. Macht Ihnen das eigentlich Spaß, so diesen Ruf als Verbotspartei zu pflegen?
Ich finde, ehrlich gesagt, Sie pflegen mehr den Ruf der Verbotspartei, denn wir verbieten nicht, sondern wir wollen neue Technologien in den Markt bringen und die alten sollen aus dem Markt verschwinden. Was war das für eine Aufregung um die Glühbirne, nicht? Wissen Sie noch, eine Riesendebatte, wer vermisst heute die Glühbirne? Niemand mehr. Wir sparen effizient ein, wir haben eine umweltfreundliche Technologie als Alternative, die ist breit verbreitet. Und insofern, wir müssen was tun, damit die neuen Techniken in den Markt kommen. Und wenn wir das nicht machen, macht es der Rest der Welt. Und von dort werden dann die Zukunftstechnologien kommen. Und wer sein Unternehmen nicht den Vorteil bringt, früher zu regeln, der wird hinterher wirtschaftlich und ökologisch Nachteile haben. Und insofern, wir sind sowieso schon hinten dran. 2030 ist international gesehen für den Verbrennungsmotor wirklich kein ambitioniertes Ziel.
Können wir gleich noch mal drüber sprechen, auch gerade über E-Autos. Lassen Sie uns mal übers Fliegen sprechen. Ihr Parteikollege Dieter Janicek, der hat ja vorgeschlagen, nur noch 3 Flüge hin zurück pro Jahr pro Person. Und wenn man mehr fliegen will, muss man halt Flüge quasi von anderen kaufen. Wären Sie dabei? Würden Sie sich dafür auf europäischer Ebene drauf für einsetzen?
Natürlich nicht, weil wir können nicht für jeden Verbrauchsbereich ein eigenständiges Handelssystem aufbauen. Wofür ich bin, ist, dass CO2 einen Preis bekommt. Das gilt dann für alle Sektoren. Und auf die Weise gibt es Anreize, weniger zu verbrauchen. Und die Einnahmen aus dieser CO2-Steuer werden an alle Bürgerinnen und Bürger als Energiegeld verteilt, sodass diejenigen, die viel CO2 ausstoßen, was ja eher die Menschen mit großem Geldbeutel sind, die zahlen dann etwas an die Leute, die sich ökologisch mäßigen, und das macht Sinn.
Das heißt, Sie würden es nicht machen? Keine
Nein, natürlich nicht.
Kontingente pro Person?
Das ist auch nicht die Parteipolitik, sondern war ein einmaliger Geistesblitz von Dieter Janicek, der niemand sonst begeistert hat.
Aha, verstehe. Und CO2, reden wir über eine CO2-Steuer am Preis für CO2, da sind Sie ja für, sind die Grünen für. Warum wollen Sie es nicht, wie, keine Ahnung, zum Beispiel die FDP, die sagt, wir müssen einfach den Emissionshandel weiter ausbreiten. Das reicht, damit können wir es verknappen und damit müssen wir keine Steuer darauf erheben.
Also erstmal führt der Emissionshandel ökonomisch zu was sehr Ähnlichem wie die CO2-Steuer. Also beides führt dazu, dass es einen Preis für CO2 gibt. Allerdings hat das Emissionshandelssystem der FDP einen großen Nachteil. Die wollen das ja im Grunde global aufbauen. Dann führt das dazu, dass sich in den reichen Ländern gar nichts ändern muss. Wir zahlen dann etwas an die ärmeren Länder, die wenig CO2 produzieren, beziehungsweise wo es billiger ist, CO2 zu vermindern. Das bedeutet, hier in den reichen Ländern ändert sich nichts. Und der Rest der Welt wird weiter denken, so muss man leben. Also das heißt mit hohem CO2-Ausstoß. Und das finde ich falsch. Wir müssen gerade in den Ländern, wo die ökologischen Probleme angefangen haben, da müssen wir unseren Lebensstil ändern. Wir sind reich genug, das zu tun. Und deshalb brauchen wir nicht ein globales Emissionshandelsmodell der FDP, was zudem Jahre dauert, um damit anzufangen. Wir haben noch 12 Jahre, den CO2-Ausstoß global endlich deutlich abzusenken. Und dann müssen wir mit Mitteln, die direkt und schnell umsetzbar sind, vorangehen. Und das FDP-Modell ist, ehrlich gesagt, aus dem akademischen Wolkenkuckuck sein.
Das heißt, CO2-Steuer, Experten sagen, naja, damit die wirklich was bringen soll, muss die sehr hoch sein. Was würden Sie denn dann vorschlagen, wie viel soll eine Tonne CO2 kosten?
Also ehrlich gesagt, wirkungsvoll wird das so etwa ab 30, 40 Euro pro Tonne. Und 40 Euro pro Tonne wäre der Einstiegspreis, den wir vorschlagen.
Fridays for Future, die sagen ja 180.
Ja,
ne?
Wenn man das einfach so einführt und sagt 180 Euro pro Tonne, führt natürlich dazu, dass viele Menschen mit der Art, wie sie im Moment leben, die ja auf den jetzigen Preisen beruht, im Grunde aufhören können. Also das wäre, wenn sie nicht gleichzeitig die Eisenbahn ausbauen, den ÖPNV, dafür sorgen, dass die Gebäude gedämmt sind, dann würde das viele Menschen, die zum Beispiel im ländlichen Raum mit niedrigem Einkommen leben, die könnten dann eigentlich da nur noch umziehen. Das kann nicht richtig sein. Der Preis ist deutlich zu hoch. Mit 40 Euro pro Tonne und mit der Rückgabe pro Kopf würde das dazu führen, dass Menschen die richtigen Anreize haben, aber gerade die kleineren Leute am Ende mehr Geld in der Tasche haben. Deshalb finde ich, Radikalismus an der Stelle hilft uns nicht. Und es hilft uns auch nicht, die Logik, alles auf ein Instrument zu reduzieren. Also es reicht nicht, alles über den Preis zu machen. Wir müssen auch in den einzelnen Sektoren die richtigen Innovationen fördern und Regeln setzen. Weil wenn wir das nicht machen, wird der Preis pro Tonne CO2 so hoch, dass viele Menschen sich das nicht mehr leisten können. Und da machen die auch beim Umweltschutz nicht mit.
Es ist schon aber ja so, dass vor allem junge, sehr gut gebildete Menschen, die auch ja gut verdienen, vor allem die Grünen wählen. Da muss man doch schon sagen, ja, dass Grünen wählen im Grunde genommen eine Art Luxus ist, den sich nicht jeder leisten kann.
Ich glaube eher, es ist andersrum. Es ist so, dass wenn sie konkrete materielle Not haben, das sieht man auch in den Ländern in Europa, wo die Einkommen viel niedriger sind, dann sind natürlich die Zukunft des Planeten nicht das Erste, woran sie denken, sondern sie denken erstmal dran, wie kriege ich meine Kinder satt, schaffen wir das, dass die morgen zur Schule gehen können und so weiter. Das sind grundlegende Bedürfnisse. Wenn sie, es war auch immer so, dass die Demokratie ihre Stärke da hatte, wo Menschen erstmal soziale Sicherheit hatten. Demokratie setzt soziale Sicherheit voraus. Wenn Menschen in materieller Not leben, dann machen sie sich über vieles weniger Gedanken. Und das ist gefährlich. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich tief überzeugt bin, dass nur eine Ökologie eine Chance hat, die sich gleichzeitig dafür einsetzt, dass die Unterschiede zwischen Arm und Reich nicht zu groß werden.
Ich drehe mich noch mal kurz zur Tüte um. Nehmen Sie ja, ruhig mal einen
lustig
Schluck.
Werden. Ja? Ja, was Sie da jetzt haben.
Ja, ja.
Ziehen Sie jetzt?
Nee. Um mich geht's ja nicht.
Ich würde nie Manfred Weber zum Kommissionspräsidenten wählen. Ja.
Manfred Weber, Spitzenkandidat von CDU/CSU, will Kommissionspräsident werden. Würden Sie den wählen, wenn es soweit ist?
Das, also erstmal bin ich sehr skeptisch, dass es sich diese Frage überhaupt stellt, weil wenn Sie gucken unter den Pro-Europäern, die ja nachher die Kommission wählen müssen, da sieht es im Moment nicht nach einer Mehrheit für Manfred Weber aus.
Aber auch für sonst niemanden, oder?
Ja, aber wenn Sie mal überlegen, wo die politischen Positionen zwischen Sozialdemokraten, Liberalen, Grünen und Christdemokraten sind, dann kommen Sie nicht als politische Schnittmenge bei Manfred Weber raus.
Gut, aber
ja? Bleiben wir erstmal dabei. Genau. Ich kenne ihn ganz gut und ich schätze ihn persönlich auch. Ich kann nur eins sagen, jenseits dessen, dass der zuverlässig ist und jemand, mit dem man wirklich vernünftig reden kann, habe ich ein Grundproblem mit ihm. Erstens,
er ist in der falschen Partei.
Nein, das nicht. Das alleine nicht. Das ist erstmal noch überhaupt kein Grund. Es gibt ja auch sehr vernünftige Leute in der CDU/CSU, auch im Europaparlament. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass das, schauen Sie mal, das Umgehen mit der Klimakrise und mit Viktor Orban. Das hat beides eines gemeinsam. Alle Menschen reden über das Klima, aber bei der Klimapolitik ist seine Parteifamilie gespalten. Folglich taucht das in seinem Aktionsprogramm überhaupt nicht auf. Das ist für uns total unakzeptabel.
Das heißt,
und das zeigt auch, er weicht, nein, das habe ich nicht gesagt, er weicht Konflikten aus. Und wenn wir Grüne eine Mehrheit mitstellen wollen, dann müssen in den zentralen Zukunftsfragen Klimaschutz, Agrarpolitik, sozialer Zusammenhalt, Bürgerrechte, gemeinsame Investitionen, da muss sich Europa grundlegend verändern. Und den Kommissionspräsidenten, den ich mitwähle, der muss im Rahmen von Vereinbarungen diese Zusagen machen.
Sollen wir
und
fest,
das zweite,
halten wir jetzt fest? Vielleicht.
Sie sagen, wir verhandeln unter den Pro-Europäern. Ich habe eine große Distanz zu Herrn Weber. Ich sehe nicht, dass er mit jemandem wie Viktor Orban klarkommt in seiner eigenen Parteifamilie. Wie soll er dann die Kommission führen, wo man sich ständig mit Mitgliedsländern herumschlagen muss, die die europäischen Regeln nicht ernst nehmen wollen? Ich habe Skepsis, ob er der Richtige ist. Aber wer so dumm ist, jetzt schon zu sagen, wen man ausschließt, verhält sich unverantwortlich dem gegenüber, dass wir ja eine neue Kommission brauchen. Also insofern, ich schließe ihn nicht aus, zeige aber Skepsis.
Okay, gut. Können wir so akzeptieren als Antwort.
Ein Glück.
Ist in Ordnung. Ja. Die Grünen wollen Verteilungsquoten für Flüchtlinge, für die EU-Länder. Wie wollen Sie das durchsetzen, wenn sich Länder wie Ungarn, Polen weigern, Flüchtlinge aufzunehmen?
Ja, also erstmal ist das nicht nur unsere Position, sondern wir haben es auch geschafft, im gesamten Europaparlament dafür eine Mehrheit zu finden.
Ja, das stimmt, das wollen die meisten Länder.
Nachdem Deutschland das ewig blockiert hat, bis wir dann angefangen haben, 2015 selber viele Flüchtlinge aufzunehmen, hat Deutschland solche Vorschläge blockiert. Wir waren schon immer gegen dieses Dublin-System, wo man sagt, diejenigen, die an der Außengrenze liegen, die müssen sich mit dem Problem herumschlagen. Jetzt haben wir Gott sei Dank die Mehrheit im Europaparlament für unsere Ideen. Und jetzt ist die Frage, wenn da einzelne Länder nicht mitmachen, was tun wir? Unser Vorschlag ist, das kommt übrigens ursprünglich von Gesine Schwan, dass aus dem europäischen Haushalt man Anreize setzt, dass die Kommunen, die mehr Flüchtlinge aufnehmen, dass die direkt Gelder bekommen als Hilfen für die Integrationsleistung. Und das führt dazu, dass in den Ländern wie Polen, wo es viele Städte gibt, die gerne Flüchtlinge aufnehmen wollen, dass die dann mit der polnischen Regierung in Konflikt kommen werden, weil ihnen dann die polnische Regierung den Zugang zu den europäischen Geldern versagt. Und umgekehrt würden ja alle Länder in Europa dieses Budget mit bespielen. Also mit anderen Worten, wir werden die richtigen finanziellen Anreize im Rahmen des nächsten Haushaltsrahmens setzen, sodass diejenigen europäisch unterstützt werden, die sich gegenüber Flüchtlingen solidarisch zeigen.
Das klingt jetzt mega easy. Warum hat das in den letzten 2-3 Jahren, das ist ja jetzt schon länger ein Problem, dass sich viele Staaten weigern, wenn das sich so einfach anhört, warum hat es noch nicht funktioniert?
Weil wir keinen neuen Haushaltsrahmen haben. Der Haushaltsrahmen ist ja für 7 Jahre gesetzt. Wir haben ja in Europa diese seltsamen 7-Jahrespläne. Das ist ein Thema für sich. Aber wir verhandeln jetzt den 7-Jahresplan für 2021 bis 2027. Und das ist damit die Chance, gerade auch für Länder wie Deutschland oder Frankreich, die eine solidarischere Flüchtlingspolitik wollen, da auch was durchzusetzen, weil wir stemmen auch relevante Teile der Einnahmen.
Und wie wollen Sie dann die Länder dazu bringen, bei diesem Haushaltsplan zuzustimmen, wenn es darum eben geht, Kommunen dann Anreize zu schaffen, finanzielle oder anderen dann eben kein Geld zu geben? Also warum sollte dann Ungarn, Polen und so zu dem Haushaltsentwurf Ja sagen?
Na gut, also sie sind Nettoempfänger. Unterm Strich bekommen nach wie vor Polen und Ungarn erhebliche Teile ihrer Investitionsmittel aus dem europäischen Haushalt. Und das stärkt die Verhandlungsposition von Ländern, die für die Flüchtlingsquoten sind.
Und würden Sie sich auch dafür einsetzen, dass Länder, die sich da irgendwie querstellen, weniger finanzielle Mittel bekommen oder dass denen sogar Gelder entzogen werden?
Ja, das heißt ja, dass im Grunde, was Sie jetzt sagen, ist nur eine andere Formulierung für das, was ich vorgeschlagen habe.
Also wenn es ist ja ein Unterschied, ob man Kommunen Geld gibt, die Flüchtlinge aufnehmen, oder ja, ob man Ländern Mittel entzieht, auch vielleicht so, auf anderer Ebene, in anderen Bereichen, um quasi da so zu sanktionieren.
Also für mich als Wirtschaftswissenschaftler ist das eigentlich das Gleiche. Wenn ich einen Haushaltstopf habe, aus dem ja das Allermeiste wieder in Projekte der Mitgliedsländer ausgekehrt wird. Also der EU-Haushalt funktioniert ja so, alle zahlen nach bestimmten Quoten ein und dann bekommen die Länder aus bestimmten Fördertöpfen Geld zurück. Das Allermeiste davon sehr sinnvolles Geld. Wenn dann Länder aus dem Topf gemeinsame Flüchtlingspolitik weniger rausnehmen, weil sie ideologisch sagen, wir möchten aber keine Flüchtlinge, dann ist das im Grunde das Gleiche, als ob sie sagen, sie nehmen dem Land was weg. Der Unterschied ist nur, diese Drohung mit dem Wegnehmen führt dazu, dass sich in Polen, in Ungarn die Reihen schließen. Die bösen Deutschen wollen uns Geld wegnehmen. Wenn sie aber sagen, wir finanzieren Flüchtlingsarbeit in den Ländern, dann gibt es Konflikte in den Staaten. Insofern ist das, was wir machen, eine Methode, mit der wir die richtigen Leute in Polen, in Ungarn und so weiter stärken, die es da in großer Zahl auch gibt.
Die Grünen lehnen auch das System der sicheren Dritt- und Herkunftsländer ab, aber das ist ja schon ursprünglich mal ein Mittel gewesen, um zum Beispiel Asylmissbrauch zu verhindern. Warum sind Sie dagegen, Länder als sichere Herkunftsländer einzustufen?
Vor allem lehnen wir das in den Fällen ab, wo man sagt, da sind nur wenige Prozentpunkte an Anerkennungsquote. Die Maghreb-Staaten sind der konkrete Fall. Ich sage Ihnen das mal sehr...
Unter 5%, teilweise weit unter 5%.
Genau.
Also das heißt, Menschen, die aus Algerien, Marokko, Tunesien einen Asylantrag stellen, werden meistens bekommen keinen Schutzstatus.
Ich sage Ihnen das ganz persönlich. Ich war ja lange bei ATTAC aktiv. Die einzige ATTAC-Sektion weltweit, die wirklich Probleme hatte mit der Regierung, war ATTAC Marokko. Ich war mehrfach bei ATTAC Marokko, ich habe da auch Freunde. Einer von unseren Leuten war im Gefängnis, weil er auf einer Demonstration angeblich gerufen hat, es lebe die Republik, das ist ja ein Königtum. Wir hatten dort enorme Probleme mit ganz grundlegenden Bürgerrechtsfragen, also Infiltration unserer Gruppen durch die das, was man Geheimdienst nennt.
Wie lange ist das her? Also wann war das?
Das war vor 10 Jahren, aber ich bin in Kontakt mit den Leuten. Also als ich die besucht habe, das war, als ich noch Sprecher bei ATTAC war. Aber ich bin weiter in Kontakt mit den Leuten. Bis heute hat ATTAC Marokko, was eine völlig gewaltfreie, demokratische Organisation ist, keine rechtliche Zulassung. Ich habe das mehrfach mit dem marokkanischen Botschafter in der EU diskutiert. Die sind nicht bereit, dieser Bürgerrechtsorganisation in Marokko eine rechtliche Garantie zu geben, überhaupt zu existieren. Das heißt also, in Marokko sind grundlegende Bürgerrechte auch für Journalisten, für Menschen, die schwul und lesbisch sind, nicht gewährleistet, aber vor allem auch für Menschen, die sich für Menschen- und Bürgerrechte engagieren. Und dass man ein solches Land pauschal als sicheres Herkunftsland erklärt, wo unsere Leute im Gefängnis sitzen, das finde ich nicht akzeptabel.
Aber das heißt ja nicht nur, weil es ein sicheres Herkunftsland ist. Also wenn man sich jetzt doch mal die Schutzquoten anguckt, die sind sehr, sehr gering. Ja. Das heißt, die meisten Menschen müssen wieder zurück. Und wenn man es jetzt als sicheres Herkunftsland einstufen würde, heißt das ja nicht, dass man nicht trotzdem einen Asylantrag stellen darf. Richtig. Man hat ja trotzdem, trotz sicheres Herkunftsland, kann man das ja machen. Es wird dann auch geprüft. Warum wäre das nicht ein gangbarer Kompromiss, um zum Beispiel das BAMF zu entlasten, was völlig überlastet ist, damit es die anderen Asylanträge auch schneller bearbeiten kann?
Also erstmal, die Überlastung des BAMFs hat sich ja gebessert und die Zahl der Fälle ist enorm gesunken, weil es nämlich auf dieses Instrument sichere Herkunftsländer im Kern nicht ankommt. Die Hauptentlastung kommt daher nicht. Aber der entscheidende Punkt ist, das Prüfverfahren ist dann ein vereinfachtes. Es wird nicht mehr so genau geguckt. Die Gefahr, dass sie durchrutschen, ist größer. Dass ihnen nicht geglaubt wird, die Gefahr ist größer. Und wir wissen aus vielen Bekannten, die in der Flüchtlingshilfe arbeiten, wie schwer es ist, das, was im Gesetz steht, real zu bekommen. Und deshalb bin ich gegen solche pauschalen Vereinfachungsprinzipien bei Ländern, wo grundlegende Rechte nicht geachtet werden. Und das bedeutet doch, hier treibt doch diese Debatte nicht tatsächlich der Wunsch, dass wir zu schnelleren Verfahren kommen, wo andere Faktoren viel, viel wichtiger sind. Zum Beispiel, dass es nicht gelingt, die Menschen, die eigentlich ausreisepflichtig sind, wirklich zur Ausreise zu bringen. Wir haben Riesenprobleme, dass die Länder die Personen nicht zurücknehmen wollen. Das sind die großen Probleme, die wir im Asylverfahren haben. Aber dass man den einzelnen Menschen die gleiche tiefe Prüfung ihres Einzelfalls widerspricht, da sind wir einig mit allen Bürgerrechtsorganisationen, Pro Asyl und so weiter, die alle gegen dieses Prinzip der sicheren Herkunftsländer, gerade für die Maghreb-Staaten sind.
Guter Zeitpunkt, um noch einmal kurz in die Tüte zu greifen.
Sie können erstmal noch einen Schluck aufnehmen. Erstmal schauen, wen ich da kriege. Ich würde nie am Sonntag shoppen gehen. Ja.
Verkaufsoffene Sonntage. Sie sind ja in der Kirche auch aktiv. Ja, ja. Da ist der Sonntag ja auch noch mal höher geachtet. Ja,
klar.
Wenn jetzt sonntags die Geschäfte offen hätten, würden Sie mal in die Einkaufsstraße gehen und ein bisschen Schuhe kaufen?
Sagen wir mal so, bei uns gibt's auch verkaufsoffene Sonntage. Und da ist immer Ökomarkt. Aha. Insofern, der ist nämlich, und zwar ist das bei uns so, der Ökomarkt, der war zuerst da und dann hat sich die Einzelhandelsvereinigung, es braucht ja formal einen Grund, einen verkaufsoffenen Sonntag anzumelden.
Ja, gibt ja auch nur ein paar im Jahr.
Das heißt also, die Läden sind eh auf. Also ich selber bin schon am Sonntag zurückhaltender, was ich da so mache. Aber dieses ich würde nie.
Natürlich ein bisschen zugespitzt.
Genau,
ne?
Genau. Aber und da deshalb sage ich, ich würde nie sagen. Ja, weil deshalb würde ich sagen, aber es stimmt schon, dass ich am Sonntag denke, ich möchte nicht unterstützen, dass die Leute jetzt auch sonntags arbeiten müssen. Deshalb kaufe ich tendenziell am Sonntag auch da, wo was auf ist, nicht ein. Ja, das ist schon so. Aber nicht so religiös. Also ich bearbeite auch meine E-Mails am Sonntag, wenn es sein muss. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sonntags nur bete. Okay. Okay. Aber ich gebe mir schon Mühe, da ein bisschen mehr zu beten als sonst.
Okay, gut. Halten wir fest. Sven Giegold würde sonntags eher nicht shoppen.
Eher nicht, genau. Ja.
Lassen Sie uns noch ein bisschen über Außenpolitik sprechen. SPD, CDU, FDP wollen ja mehr oder weniger alle eine Art europäische Armee aufbauen. Was sagen die Grünen, europäische Armee, ja oder nein?
Ja, das ist wieder sowas. Also irgendwann in ferner Zukunft kann ich mir das sehr gut vorstellen. Aber da gibt's ein paar Grundlagen für und die sind nicht gegeben. Das Erste ist erstmal, es müsste eine Parlamentsarmee sein. Das bedeutet also, wir brauchen auf europäischer Ebene dann einen parlamentarischen Einsatzbefehl. Zweitens, wenn man eine europäische Armee hat, braucht man gemeinsame Waffen. Diese gemeinsamen Waffen sind grundsätzlich sinnvoll, dass wir das mehr machen. Das wollen wir Grünen auch. Aber das bedeutet, dann brauchen wir auch strenge Regeln für die Rüstungsexporte. Was nicht geht, ist, wir machen gemeinsame Waffentechnologie, müssen dann aber akzeptieren, dass die in die Kriegsgebiete geliefert werden. Dieser Kompromiss, das ist kein guter Kompromiss.
Wofür bräuchten wir eine europäische
Den dritten Punkt, was sich noch ändern müsste, ist, was wir nicht brauchen, ist das, was jetzt die großen Parteien im Europaparlament, Sozialdemokraten, Christdemokraten, Liberale beschlossen haben. Wir machen einen europäischen Verteidigungsfonds, geben da nochmal extra Geld rein. für bestimmte Gemeinschaftsprojekte, aber die verschwenderische nationale Rüstungsbeschaffung, die machen wir genauso weiter. Also wir verbrennen ständig Geld mit diesen nationalen Rüstungsbeschaffungsprogrammen und da setzen wir jetzt nochmal europäisches Geld obendrauf. Diesen europäischen Verteidigungsfonds lehnen wir ab, weil er eben keine grundlegende Reform für mehr Kooperation im Sicherheitsbereich bringt, die auch Geld einsparen könnte, sondern einfach nochmal europäisches Geld auf ein dysfunktionales nationales System draufsetzt. Das ist der Punkt.
Warum brauchen wir denn überhaupt eine europäische Armee, wenn wir die NATO haben, wenn jedes Land seine eigene Armee hat?
Weil das eine totale Geldverschwendung ist. Schauen Sie sich doch mal die Bundeswehr an, was wir an Geld raushauen für ineffiziente nationale Beschaffungsprojekte. Wir könnten mit weniger Geld mehr erreichen, wenn wir gemeinsam beschaffen würden. Wir geben mehr als doppelt so viel aus wie Russland, haben aber nicht annähernd die militärische Kapazität. Das zeigt, da gibt es einen Raum für Kooperation. Aber die wahre Frage ist, wie kriegen wir die nationalen Armeen zu effizienter Kooperation, statt über ein absolutes Langfristprojekt zu reden, nämlich eine europäische Armee.
Was ich ganz interessant fand in Ihrem Wahlprogramm, ist, dass die Grünen eine explizit feministische Außenpolitik fordern.
Genau.
Heißt das, Sie wollen eine Quote für Außenministerinnen?
Wir wollen eigentlich, dass Frauen überall mindestens die Hälfte der Macht haben. Und gerade in der Außenpolitik haben wir viel zu wenige Frauen. Und das gilt auch nochmal besonders in dem ganzen Bereich der Außenwirtschaftspolitik und auch der Sicherheitspolitik. Und ich bin von einem überzeugt, wenn da mehr Frauen drin wären, wäre vermutlich die Politik deutlich besser.
Würden Sie sagen, Frauen sind die friedliebenderen oder friedlicheren Menschen?
Ach, das weiß ich nicht. Aber ich habe den Eindruck, dass überall, wo ein normaler Anteil von Frauen, also mindestens die Hälfte beteiligt ist, Institutionen besser funktionieren. Da gibt es in der Wirtschaft große Untersuchungen zu. Je diverser die Gruppen sind, die in der Führung von Unternehmen sind, desto besser funktionieren die. Und dass das häufig doch Männerclubs sind, das ist schlecht für die jeweilige Institution.
Wie wollen Sie das dann konkret umsetzen auf europäischer Ebene? Wie setzen Sie sich dann im Parlament für eine feministische Außenpolitik zum Beispiel ein?
Naja, zum Beispiel dadurch, dass wir bei jeder Berufung darauf bestehen, dass Frauen eine faire Chance haben für die Position. Ich selber mache keine Außenpolitik, ich mache Wirtschaftspolitik. Die europäischen Wirtschafts- und Finanzinstitutionen bestehen praktisch nur aus Männern. Und das sind wir Grünen, die regelmäßig darauf bestehen, dass nicht immer wieder neue Gründe gefunden werden, wieder nur Männer in die Auswahl zu nehmen, sondern dafür zu sorgen, dass irgendwann mal in der EZB nicht eine Frau auf dem Gruppenbild ist oder zwei, sondern dass das zur Hälfte aus Frauen, dass die Hälfte der Macht dort auch bei den Frauen liegt. Ich finde das unmöglich, wie regelmäßig bei den Berufungsprozessen nur Männer zum Zuge kommen. Also das, und da sind wir mit Stolz und Überzeugung feministisch.
Und heißt es jetzt Quote oder nicht?
Das heißt natürlich ein Ziel, was darin besteht, dass die Hälfte Frauen sind. Und auf einige Zeit wird das bedeuten, dass wir auf fast alle neuen Positionen in den Bereichen, wo Frauen unterrepräsentiert sind, nur Frauen berufen.
Wollen Sie noch einmal kurz ziehen zum Abschluss?
Wenn Sie meinen.
Ja, machen Sie.
Wahrscheinlich fehlt Ihnen noch eine besonders heikle Frage aus Ihrem Beutel.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, was noch drin ist.
Genau sowas habe ich befürchtet. Ah. Ich würde nie mit Jörg Meuthen eine Currywurst essen.
Jörg Meuthen, Spitzenkandidat für die AfD.
Ja, da wusste ich jetzt.
Auch bei uns im Späti hier gewesen.
Alles klar. Ja, gut. Also, das kann ich sicher. Ja, genau. Das kann ich eben ausschließen, weil ich sowieso keine Currywurst mag.
Vegane Currywurst gibt es ja auch.
Ja, aber die ist nicht gemeint. Jetzt müssen Sie mir meine Ausflucht hier schon lassen. Also, also
wir lassen auch eine vegetarische, vegane Currywurst gelten, je nachdem, was Sie möchten.
Also grundsätzlich finde ich, dass es keinen Menschen gibt, mit dem ich prinzipiell nicht was essen würde. Sondern ich glaube, es ist ein großer Fehler, mit Leuten, die rechtsextrem oder rechtspopulistisch sind, zu sagen, ihr seid keine Menschen und deshalb grüße ich die nicht oder sage, ich würde niemals mit dem essen gehen, sondern ich finde, dass solche Ausschlüsse, wo man jemanden ja eigentlich entmenschlicht wegen seiner politischen Position, die finde ich falsch, sondern meine Haltung ist, die Leute mit Respekt behandeln, auch als Menschen sehen, aber gleichzeitig in großer Klarheit, was die Ablehnung von inhumanen Positionen angeht.
Sie haben das letzte Wort hier in dem Format. Ja, ich weiß. Sie dürfen in diese Kamera einmal zum Abschluss sagen, was sie nie tun würden. Also ich würde nie, ich weiß, das fällt ihnen jetzt schwer aus den genannten Gründen, weil keine Pauschalisierung, aber machen sie es einfach.
Jetzt muss ich mal kurz nachdenken.
Ja, ja.
Also ich würde nie von Köln nach Frankfurt mit dem Flugzeug fliegen.
Okay, gibt's da Flüge eigentlich von Köln nach Frankfurt?
Leider.
Echt?
Gab's zumindest noch.
Ist ja ein Ding.
Und außerdem wäre der Satz dann immer noch richtig.
Dann trinken Sie doch noch einen Schluck. Wir sind jetzt hier erstmal durch, ne?